K25, hallo?
Office Rauschen.
Der Agentur-Podcast von K25.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Office Rauschen, dem Agentur-Podcast von K25. Mein Name ist Johannes.
Und ich bin die Sophie.
Und ich bin der Wolfgang.
Wolfgang oder Hemmi eigentlich eher. Also wir zumindest sagen im Büro immer alle Hemmi. Ich würde direkt damit starten. Hemmi, willst du dich vorstellen, warum bist du heute da und wer bist du eigentlich?
Ja, mein Name ist Wolfgang Hemmerich. Ich bin der Gründer und Eigentümer und Mitgeschäftsführer von K25 und ich bin gezwungen worden, an diesem Podcast teilzunehmen. Deswegen bin ich heute hier.
Genau, und der Grund ist, wir wurden ja eigentlich gezwungen, an einem Pitch teilzunehmen.
So ist es.
Eigentlich war es große Leidenschaft, aber da kommen wir dann eh noch dazu. Genau, wir haben gepitcht.
Ja, und wir haben gewonnen und wir sind heute auch da, um über Pitch-Vorbereitung zu reden. Da ist gleich meine erste Frage an dich, Hemmi. Welche Herausforderungen bringt denn so ein Pitch mit sich?
Eine sehr große Frage. Also es hängt jetzt von der Größe vom Pitch ab. Wir reden von einem großen Pitch. Ja? Wir reden nicht von einem, okay, eine nette Apotheke ums Eck braucht ein neues Logo und da lädt sie drei Agenturen ein. Wir reden von einem großen Pitch, wir reden von einer öffentlichen Ausschreibung und die hat einmal auf der einen Seite rechtliche Rahmenbedingungen, die nicht ganz einfach zu erfüllen sind. Da hat man jede Menge Zettelwerk und Papierkram zu erledigen. Das ist nicht meine Lieblingsaufgabe, gehört aber auch dazu. Und dann muss man sich natürlich sehr genau überlegen, ob man etwas beitragen kann zu diesem Pitch, nämlich als Agentur. Ja? Weil es hat ja nur einen Sinn, wenn wir antreten, wenn wir irgendwas besser können als die anderen. Ja? Das muss uns am Anfang klar sein, denn in so einem Pitch rennen nicht nur 2, 3, 10 Stunden rein, sondern hunderte Stunden. Und die Abschlagshonorare, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, werden dem nicht gerecht. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite abchecken, checken wir das Rechtliche, erfüllen wir das, was da vorgegeben ist aus diesen Ausschreibungsplattformen, können wir etwas beitragen und gehen wir das Risiko ein, so viele Stunden zu investieren in unserem Kreativteam, in unseren Projektmanagement-Teams, dass wir das auch tragen können und eine realistische Chance haben, das zu gewinnen.
Was heißt das eigentlich jetzt für eine Agentur wie unsere, mit 16 Leuten bei so Pitches teilzunehmen? Wie ist da sozusagen anfänglich die Stadien, wenn man das jetzt fiktiv durchgehen wollen würde? Was ist der erste Step? Natürlich, den hast du jetzt schon genannt, abzuwägen, wollen wir das überhaupt sozusagen wagen oder nicht? Und wie geht's dann weiter?
Also da stimmen wir uns in der Geschäftsführung ab, setzen uns zusammen, überlegen uns gemeinsam, okay, wollen wir das machen, wollen wir das nicht machen? Wir haben auch durchaus gesagt in der Vergangenheit, okay, da gibt's Ausschreibungen, an denen wir nicht teilnehmen wollen, ganz bewusst. In dem Fall haben wir uns dazu entschieden, daran teilzunehmen, und gut ist ausgegangen, ja. Die einzelnen Phasen, also dieser Pitch hat sich erstreckt über 6, 7 Monate, 8 Monate. Also es hat im August angefangen und die Zusage kam Anfang April. Ne? Mhm. Also so in der Größenordnung. Und das beginnt einmal beim Einsammeln von den ganzen Legal Documents, die dann dazu notwendig sind. Und dazu gehört ein polizeiliches Führungszeugnis, Bestätigungen von Banken, Bestätigungen vom Steuerberater und. Also das ist eine ganze Litanei. Ja? Und dann gibt's natürlich den Kreativpart, der das Spannendste ist natürlich bei so einer Präsentation und auch der wildeste Ritt, weil da gehen die Emotionen ganz hoch und ganz tief und das innerhalb von Minuten. Der Johannes wird dann sicher sagen, Achtung, der Hemmi ist im Präsentationsmodus.
Ich habe es mir sogar schon notiert, ja.
Genau.
Hemmi-Pitch-Modus. Mhm.
Vielleicht magst du erklären, was das heißt. Ja,
ja, ich glaube, da kommen wir nachher dann dazu, wenn wir so ein bisschen den Ablauf durchgehen. Aber du, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, wir sind jetzt schon beim Kreativpart, dazwischen muss man sagen, zwischen Einreichung und erster Rückmeldung waren ja mal fast 3 Monate,
ja, 4,
in denen zwar vielleicht das grundlegende Briefing bekannt war, aber in denen wir noch nicht beginnen konnten mit dem Pitch, weil wir noch nicht mal wussten, sind wir eingeladen,
richtig,
sind wir zugelassen. Ja. Und dann hast du 3 Monate Wartezeit, wo du vielleicht schon ein bisschen was einkalkulierst und dann gibt es Go und in dem Fall sind wir eigentlich kreativ, sage ich mal, richtig reingeprescht. Also intern mal so diese Phase, in welche Richtung gehen wir jetzt? Genau. Wird es diese kreative Richtung, wird es diese, und in dem Fall, wenn man das jetzt als Beispiel nehmen kann, war es ja so, dass das relativ schnell klar war, was uns kreativ überzeugt hat und eigentlich dann auch doch nicht.
Also ich stehe drauf, wenn wir am Anfang das Team breiter haben und wir haben sehr tolle kreative Köpfe, wie die Sophie, die auch im Podcast sitzt, der Johannes, der sehr strategisch an die Dinge herangeht, wir haben Leute in der Grafik, im Projektmanagement, auch im Online-Bereich, die halt super gut mitdenken. Und es ergibt sich dann, wie soll man sagen, so ein Grundkaffeesatz an Ideenrauschen, Grundrauschen. Ja? Und da pickt man sich dann die eine oder andere Linie raus, kommt dann drauf, okay, die war es vielleicht nicht, weil die endet dann hier im Storytelling oder im Umsetzung, in den Umsetzungsmöglichkeiten ist die zu eingeschränkt. Und letztendlich haben wir uns für einen Weg entschieden, der sehr tragfähig ist für die nächsten Jahre, der uns gut gefallen hat in der Agentur und der den Kunden auch überzeugt hat. Ja. Und wichtig ist, denke ich, dass man halt nicht in einer Kampagne denkt, sondern tatsächlich gesamtstrategisch. Ja. Wo sind die Schmerzpunkte, die der Kunde hat, die zu lösen sind? Wo sind auch die Früchte, die man gut pflücken kann mit dem Konzept? Und wie bringt man das am besten am Boden? Und zwar so, dass es halt umsetzbar ist, dass es, wo die Produktionskosten nicht explodieren müssen und dass es trotzdem stimmig ist, ein gutes Gesamtbild hat und vor allem tragfähig ist. Ja. Von der Storyline her, von der Positionierung her tragfähig ist. Ja.
Du sagst jetzt schon was für mich enorm wichtig ist und was mir auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast jetzt wieder eingefallen ist, es geht so oft um die gesamtheitliche Betrachtung einer Kampagne oder eines Kunden, eben nicht einer Kampagne, sondern des Gesamtauftritts des Kunden, dass ich mir anschaue, wie tritt dieser Kunde oder potenzielle Kunde auf der Website auf, in Printmaterialien, dann haben wir noch gar nicht angesprochen, kennen wir den Kunden, kennen wir ihn nicht, wenn wir ihn kennen, wie ist da vielleicht die Konstellation, was gibt's im Hintergrund für Abhängigkeiten, wenn wir den Kunden nicht kennen, wie weit können wir überhaupt reinschauen, wenn wir recherchieren in die Abhängigkeiten, in das externe Umfeld und wie bringt man das Ganze dann in die Kampagne? Also für mich ist das, weil du sagst, eben strategischer Ansatz, für mich ist da immer so ein bisschen der Weg zum Erfolg, dass du halt schaust, dass sich jeder, der dann am Schluss dort sitzt und entscheidet, wirklich abgeholt fühlt, sei es jetzt durch den richtigen Blick im richtigen Moment, durch die richtige inhaltliche Assoziation, die genau die Mitarbeiterin anspricht, das ist es eigentlich.
Es ist schon wichtig zu wissen, für wen man das präsentiert, wer dort in der Runde sitzt und so weiter. Ja, ja, natürlich geht es auch um ein Briefing und viele Kunden sind halt gewohnt, auch sehr tolle Briefings zu schreiben, aber da steht halt nicht alles drinnen. Das heißt, es gibt natürlich Briefing, Rückfragen, Rebriefings, aber es gibt auch sehr viel Recherche. Normalerweise recherchieren wir tatsächlich sehr viel, wenn wir an so einen großen Pitch herangehen. Schauen uns zum Beispiel so ganz einfach in einem plänen Incognito-Browser an, was man denn so zu den Themen ergoogeln kann. Und da kommen schon teilweise sehr erstaunlich andere Dinge raus, als in den Briefings drinnen stehen. Mhm. Also so von den Basics weggedacht. Ja. Mhm.
Und dann ist ja auch das Lustige, du glaubst, du befolgst das Briefing Punkt für Punkt. Und jetzt rein aus der Projektmanagement-Sicht, schaust dir dann, wo du bist mit deinem Konzept, sag mal, wenn man so 30% mittendrin ist in der Kreation, schaust dir dann nochmal genau das Briefing an, denkst dir, haben wir wirklich jeden Punkt erfüllt? Du gehst alles nochmal durch, denkst dir, ja. Dann schaust du es dir bei 80% nochmal an und denkst dir, ah, das haben wir ganz woanders. Wie bringe ich das jetzt irgendwie wieder dorthin, dass eigentlich dadurch auch das Briefing erfüllt ist, obwohl ich es vielleicht nicht erfülle, weil, darf man jetzt vielleicht auch sagen, es ist oft gar nicht das Briefing, was notwendig ist, sondern oft brauchen Kunden, brauchen Projekte andere Dinge, als sie glauben, dass sie es brauchen.
Voll, ja. Außerdem wären wir keine richtige Werbeagentur, wenn wir Briefings auch nicht ein Stück weit ignorieren würden. Ja? Das gehört ja zum Spiel dazu. Ich glaube, das ist eh bekannt, ja. Oder?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass es auch ein Briefing braucht, dass es ein Rebriefing geben kann, dass man weiß, okay, man hat einmal was stehen gehabt, um die Dinge zu hinterfragen. Also gerade das wollte ich nur dazu sagen. Mhm. Wir waren jetzt eigentlich noch im kreativen Prozess und weil mich das persönlich sehr interessiert, wir alle gehen ja kreativ, auch konzeptiv anders an die Dinge heran.
Voll, ja.
Also, und das finde ich immer ganz spannend, also wie auch in der Kreativ- oder Projektmanagement, es ist ja überall, muss man sozusagen vom weißen Blatt einmal wegdenken. Wie gehst du heran? Also du hast jetzt sozusagen ein Briefing, du kennst dich aus, es ist alles geklärt und jetzt geht es darum, okay, the big idea für den Kunden. Wie schaut dein weißes Blatt aus? Hast du ein weißes Blatt?
Ich glaube, dass wir beide uns von unterschiedlichen Seiten nähern, gell?
Echt?
Ich glaube, dass du sehr emotional mit einem sehr guten Bauchgefühl an die Dinge herangehst, sehr intuitiv zum Teil. Und ich versuche sehr strategisch zu sein. Ja. Ich kann es halt nicht anders. Ja.
Das ist ja wunderbar.
Aber idealerweise funktioniert natürlich beides. Ja. Also funktioniert ein gutes Bauchgefühl gemeinsam mit einer Strategie. Und idealerweise hat man natürlich auch Zahlen, also das heißt eine datengetriebene Logik dahinter, die das ein bisschen verfestigt, was man sich so überlegt. Ja. Aber nein, in der Regel ist es sehr, sehr strategisch. Und wenn die Strategie mal festgelegt ist, wenn die Route feststeht, dort kann man sich dann ja auch kreativ ausspinnen und gerne dem Bauchgefühl folgen lassen.
Du hast das eh schon ein bisschen vorweggegriffen. Natürlich versuche ich das Ganze auch in einen guten Kontext zu gießen, aber also ich bin eigentlich generell mal wirklich mit dem Stift und weißem Papier und recherchiere mal und schaue mir Dinge an und wahnsinnig viel Brainstorm eigentlich, der so passiert eigentlich im Internet bei mir, dass ich schaue, okay, das Umfeld, was gibt's denn alles? Und meistens ist dann so typisch Samstag Vormittag, man geht spazieren und da hat man das aus dem Hinterkopf auf einmal und das nimmt man dann am Montag im besten Fall mit. Genau.
Ja, also sehr beeindruckt hat mich von dir die Employer Branding Kampagne, die du für Printzorn gemacht hast, also für die Hamburger Containerboard mit den Tieren. Ich habe das großartig gefunden. Und ich wäre mit meinem strategischen Ansatz nicht dort gelandet. Ja.
Das ist ja, muss mir schon
beim Kochen
sagen,
passiert übrigens.
Hunde kochen, Katzen kochen.
Ich habe keine Katze gekocht.
They're eating the dogs.
And the unicorns.
Ja, oh Gott. Ja.
Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, der kreative Prozess auf der einen Seite, aber auch Kreation lebt ja immer von Entscheidungen. Und
ja.
Da gibt es natürlich auch immer wieder die Frage, Design und Kreation ist ja auch immer sehr subjektiv. Ich kann jede Richtung in irgendeiner Art und Weise argumentativ und strategisch herleiten. Ja. Es ist halt immer die Frage, wie treffsicher ist es? Wie ist das jetzt vor allem für euch beide jetzt, als beide aus der Kreation kommen, und das kann man ja dazu sagen, sich dann auch im Kreationsprozess oft nicht einig seiend?
Ja.
Wie geht's euch da und wie seht ihr gewisse Entscheidungen und vielleicht auch mit einer Selbstkritik, sind alle Entscheidungen immer richtig, sind sie nicht richtig und wenn ja, warum?
Ja,
Amy?
Ja, gerne. Ich habe... Ich hatte das Glück, dass ich in tollen Teams mit tollen Kreativen arbeiten durfte, bevor ich selbstständig geworden bin. Und dort gab es zum Beispiel einen Leitsatz. Ja. Das Schwierigste an so einer Kampagne entwickeln ist zu erkennen, wenn die gute Idee am Tisch liegt, ja, und wann man aufhören soll, sagen wir, weiter zu spinnen in die Richtung. Ja. Und das ist tatsächlich so. Ja. Das heißt, ich schlafe gerne über die Dinge drüber. Wenn wir, sagen wir, 8 Routen am Tisch haben und von 4 ist klar, okay, die wären tragfähig, dann schlafe ich gerne einmal drüber und triff keine Bauchentscheidung. Ja. Und das Zweite, was ich aus meinen Lehrjahren mitgenommen habe, ist, wenn du dir ganz toll überlegt hast, wie eine Headline aufgebaut ist, wie eine Ansprache aufgebaut ist, ein Storytelling aufgebaut ist, ein Layout aufgebaut ist und du wahnsinnig klug warst, dann mach nur als einen Versuch einmal genau das Gegenteil von dem, was du glaubst, was richtig ist. Und zwar das exakte Gegenteil. Und witzigerweise hat mir das schon ganz oft aufs kreativen Sackgassen geholfen. Ja.
Am Ende des Tages braucht es immer eine Entscheidung. Also es braucht immer jemanden, der sagt, wir machen das jetzt so und halten uns dran. Außer es kommt eben Hemi-Präsentationsmodus, wo du zu Recht Dinge hinterfragst, nämlich richtig hinterfragst nochmal, wo wir alle eigentlich schon auf einer Schiene waren. Und ich finde auch, das Hinterfragen ist wichtig. Also dieses... dass man sagt, okay, man wühlt das nochmal auf, man macht noch einmal kurz den Fächer auf und stellt dort diese Frage. Und das Zweite, was ich finde, ist, was mir immer taugt, ist, es gibt eben, wie du sagst, Kreativität und die ist immer subjektiv. Und wir alle gehen anders an Dinge heran. Wir alle gehen konzeptiv, kreativ anders an Dinge heran. Und im besten Fall ist es so, dass alles Gute in dieses Ding hineinfließt. Und am Ende des Tages ist es ein Nettoprodukt aus der kompletten kreativen Power von K25.
Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja. Ich weiß, dass die Gemüter manchmal nicht hochfliegen, wenn ich gegen eine Idee bin. Das ist mir völlig klar. Ja.
Aber das macht sie auch wiederum spannend, weil gerade Also, wie vorhin schon gesagt, man muss gewisse Ideen ja auch argumentieren. Ich muss sagen können, warum ist das jetzt, gerade in so einem Pitch, wo es dann um jahrelange Kooperationen im sechsstelligen Bereich geht, um wirklich große Zusammenarbeiten, da muss ich argumentieren können, warum sollte das die Grundlage dafür sein, dass wir einen wesentlichen Teil unseres Geschäfts in den nächsten 4 Jahren zum Beispiel machen. Ja. Also das ist natürlich wesentlich. Und da braucht es aus meiner Sicht auch genau das, dass man halt mal aneinander aneckt, dass man diskutiert. Und ich habe mir so ein bisschen notiert, was braucht es eigentlich in der Pitch-Vorbereitung? Die Bereitschaft auch reinzubeißen und jetzt nicht nur im Sinne von dran zu bleiben, sondern auch im Sinne von für die eigene Idee dann zu stehen oder eben gegen andere Ideen und dann auch in der Auseinandersetzung reinzubeißen und zu sagen, hey, na, wir bleiben jetzt auf dem.
Ja, ich habe das in großen Agenturen vorher erlebt, dass Kreativdirektoren halt gerne die Ideen ihrer Grafikerinnen, Grafiker, Texterinnen und so weiter ja, für sich beansprucht haben. Ich hoffe, dass wir da eine andere Kultur haben und jeder eine gute Idee haben kann. Und,
definitiv.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist mir auch wichtig, weil sonst verliert man ja ganz schnell die Lust dran. Ne? Und letztendlich, das treibt ja mich noch immer an, zu sehen, wie solche Dinge entstehen, die dann vielleicht sogar einem Kunden taugen und die sind dann live on air auf einem Plakat, auf einer Webseite, im Radio oder wo auch immer. Das ist ja das Coole. Das macht ja Spaß wie am ersten Tag. Ne?
Du sagst es gerade richtig. Große Agenturen. Das bringt mich auf meinen Punkt zum Unterschied, der zwischen uns als, ich sage jetzt mal, mittlere Agentur mit 16 Personen, also einem Team aus 16 Personen und wirklich großen Buden steht, die eigene Pitch-Abteilungen haben, eigene New-Business-Abteilungen. Ich würde gerne ein bisschen reingehen in das Thema. Mhm. Wo ist der Unterschied zwischen uns als kleiner Agentur und einer 100-Mann-Frau-Bude, die eine eigene Pitch-Abteilung haben in so einem Prozess?
Ich glaube, da bin ich nicht die richtige Anlaufstelle, weil ich habe schon lange nicht mehr in großen Agenturen mit über 100 Leuten gearbeitet, die so eine eigene Pitch-Abteilung haben. Aber was ich so früher in Erinnerung habe, die das New Business machen und die großen Pitches machen, das waren schon die Helden. Ja, das waren schon die coolen Leute in der Agentur. Und ich denke, ja, ob sich das geändert hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie das bei uns ist. Bei uns ist es eher so, dass es natürlich ein Balanceakt ist zwischen Aufwänden, Risiko und Ertragschancen. Ja, so sehe ich das eigentlich am ehesten. Ja. Das haben große Agenturen vermutlich auch, ja, dieses Denken, ja, zahlt sich das aus und wie viel Energie werfe ich da rein? Aber mein Learning ist, wenn wir gemeinsam Präsentationen halten, ja, und wir machen das mittlerweile, glaube ich, ganz gut, ja, so ja auch im Team, aber ich kann zu einer Präsentation nur hingehen, wenn ich ganz tief drinnen bin. Ja. Also ich bin nicht der Frontman, der das runterpitcht wie ein Schauspielkönig, keine Ahnung, sondern ich muss da wirklich drin sein. Und für mich, ich bin jetzt schon lange in dem Job, gibt es keine Abkürzungen, außer sich richtig hart reinzuarbeiten, ja, und wirklich die Details zu kennen und eigentlich auf jede Frage eine Antwort zu haben. Natürlich nicht jede, aber und die es bei dem Pitch gerade geht. Ja. Nein, also ich glaube, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner dafür, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie das sehr große Agenturen heutzutage machen. Bei uns ist es so, dass wir halt Teams zusammenstellen innerhalb von unserer Agentur, teilweise auch gerne mit Externen dabei, die uns da und dort helfen und dann ja zu einer Entscheidung kommen, welche Richtung es wird und dann ausgearbeitet wird und das machen wir dann zu einem Großteil selber. Ja.
Ich glaube, der Vorteil für uns als kleine Agentur ist, wenn wir uns wirklich dafür entscheiden, auf der einen Seite haben wir natürlich immer ein deutlich höheres wirtschaftliches Risiko als jetzt eine Agentur, die vielleicht eine bestimmte Ausfallsquote bei Pitches schon einkalkuliert hat. Aber für uns ist der Vorteil, dadurch, dass du 16 Leute hast, ist jeder in irgendeiner Art und Weise in jedem Bereich auch drin. Natürlich haben wir abgegrenzte Teams und wenn jemand entwickelt, hat der oder die kaum was mit dem Projektmanagement zu tun, organisiert sich selbst. Wenn jetzt jemand Grafik oder Kreation macht, ist es ähnlich, aber gleichzeitig hast du einen viel stärkeren Einblick in die ganzen Projekte. Ja. Und jemand, der am Schluss operativ am potenziellen Kunden oder der Kundin arbeitet, sitzt auch im Pitch-Team dabei und hat natürlich auch im Nachhinein den Vorteil, ich kenne mich ganz genau aus. Ich weiß, warum wurde die Entscheidung für diese Kampagne getroffen.
Genau.
Ich weiß in dem Fall dann auch, wenn es gut ausgegangen ist, warum haben wir den Pitch gewonnen? Was gefällt dem Kunden an der Richtung, wie wir dann auch in der Regel auch mit Ihnen besprechen? Und du hast einfach den Vorteil, dass du wirklich direkt an der Sache und am Kunden bist.
Ja. Ich glaube, mit 16 Leuten sind wir nicht mehr ganz klein, auch können auch nicht zu den sehr Großen. Ich glaube, wir sind so im Mittelfeld unterwegs. Was mir aber taugt, ist, dass wir ein ganz breites Spektrum an Expertise im Haus haben in Wirklichkeit. Ja. Die Sophie, die im Videobereich genauso zu Hause ist wie im Headline-Bereich. Und die Caro, die socialmäßig super unterwegs ist. Deine Perspektive, Johannes, die du einbringst in die Projekte und meine Erfahrung, da kommt schon viel zusammen von digital, analog, vernetzt und so weiter, auf das wir zurückgreifen können. Sicher ein Vorteil. Ja.
Ja. Und ich wollte da dazu sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie selbstverständlich das ist, aber ich halte es nicht für selbstverständlich, dass das Team und das, der Teamzusammenhalt einfach genial ist. Also wo man sagt, man hat keine Angst, dass man Fragen stellt, wenn man mal Fragen hat. Ja, also ich finde das auch immer ganz wichtig. Ich möchte es den großen Agenturen, also den riesigen Agenturen nicht unterstellen, dass dort kein Teamzusammenhalt wäre. Aber das ist was, ein Asset, das finde ich auch ganz stark.
Nicht nur die Fragen, sondern auch die Diskussionen dann über
Richtung. Tagelange Diskussionen.
Ja, ja, voll.
Ja. Ja, jetzt sollte man vielleicht mal den Pitch-Modus aufklären. Was ist der Pitch-Modus, Hemi?
Na, der Pitch-Modus ist, dass ich zwischen Euphorie und Panikwahnsinn schwanke im Minutentakt, ja, und für die anderen emotional unverträglich bin in dem Zustand. Ja.
Kann es schon durchaus mal passieren, dass man dann um 0.40 Uhr eine Mail kriegt. Ich glaube, unsere Strategie ist dann doch nicht die richtige. Drehen wir das komplett um nochmal. Und man muss dann irgendwie versuchen, so ehrlich kann man das ja dann sagen, im nächsten Pitch-Meeting da rauszukommen, indem man sich die Argumente schön herlegt, ich sage es ja nicht umsonst schon vorher, und genau argumentiert, warum ist es das Richtige, dass man sich selbst wieder irgendwie auch reinholt.
Also, ja.
Aber ich möchte es jetzt noch einmal charmant eigentlich sagen, als nicht umwälzen, sondern hinterfragen. Also, und ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht, hey, mit dein Hinterfragen ist ein anderes, als der Ben hinterfragt ja auch Dinge. Ja?
Voll,
ja. Wir alle hinterfragen anders, mal mehr, mal weniger zu gewissen Zeitpunkten, und das ist ja auch ganz wichtig, aber ich kann mich da, also ja, eure Diskussion war auch sehr lustig an diesem einen Morgen, ja.
Ja, es ist immer wieder mal notwendig.
Ja, der Johannes hat dann so ein Safe Word, das heißt Hemi-Pitch-Modus, bin ich nicht, behave, ja, okay.
Ja, umgekehrt bin ich ja genauso in diesem Modus.
Ja, aber das heißt ja nur, dass viel Energie da ist und viel Kraft und und viel Gedanken, die da reinfließen, ja, genau.
Worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist das Thema, wie organisieren wir denn eigentlich den Pitch? Wir waren jetzt beim Anfang, beim bürokratischen Thema. Ich habe eine Ausschreibungsplattform, wo ich, wie viele Dokumente waren es?
Sicher 40.
Ja, vom polizeilichen Führungszeugnis über irgendwelche Jahresabschlüsse.
Vereinsregisterauszug, mein besonderer Liebling. Ja,
ja, also vielleicht wieder ein Beispiel für die Pitch-Bürokratie, die wir in Österreich haben. Nicht nur in Österreich, aber ja. Ja, und von dem kommen wir jetzt dann eigentlich direkt rein in den Pitch. Wie haben wir den organisiert? Und vielleicht auch so ein kleiner Einblick. Hemi, was war in deiner Vergangenheit deine Erfahrung damit? Wie waren Pitches organisiert und was ist der Unterschied, wie wir es jetzt angehen?
Naja, Der Unterschied zu früher ist ganz klar, dass die Zeit des Panik-Wahnsinns-Modus verringert wird, indem wir viel strukturierter an die Dinge herangehen, dank auch deiner Unterstützung. Ja. Und dass wir Arbeitspakete aufteilen, die halt fixe Termine haben, und dass dann doch trotz Pitch-Situation ziemlich koordiniert abläuft mit klaren Milestones, die dazwischen zu erledigen sind, und da hast du einen guten Überblick drauf, ja. Forderst auch die Dinge rechtzeitig ein. Also das strukturierte Abarbeiten, und ganz ehrlich, je älter ich werde, desto mehr schätze ich, dass man nicht am Vorabend vor der Präsentation die letzten Charts ausdruckt, sondern dass man ein paar Tage zum Verschnaufen hat und nicht alles am letzten Drücker fertig wird. Ja.
Ich finde, es ist ein bisschen die Kunst, wenn man es schafft, dass der Pitch neben den regulären Projekten, neben den regulären To-Dos, die einfach anfallen, in einer normal, unter Anführungszeichen normalen Arbeitszeit ablaufen, dann ist es eh ein Erfolg. Und vor allem, wenn man dann noch gewinnt. Ja, also wir arbeiten zum Beispiel gern mit einer für jeden Kreativen völlig unsexy Asset-Liste. Es ist wirklich genau das, was man sich vorstellt. Ein Excel, in dem ich einfach von jedem, also in dem ich einfach jedes einzelne Asset drin habe, mit den Specs, mit den Anforderungen, was ist drauf, welches Sujet. Aber ich finde es genial und genau wie du sagst, der Gedanke ist ja, dass ich dann vor der Präsentation sagen kann, das ist meine Präsentation, auf Seite 7 sollen diese Assets sein, check, genau, die sind da. Dann checke ich es nochmal eine Stunde vor der Präsentation, gefühlt, und man sieht, oh, da ist der falsche QR-Code drauf, da ist die falsche Headline noch drauf, da ist noch das alte Sujet aus der 25. Iteration zuvor. Aber wurscht, man hat eine Asset-Liste, man kann es zumindest abhaken.
Ich finde, dass geteilte Dokumente sehr helfen. Also das finde ich immer sehr erfrischend, wenn man gemeinsam auf ein Dokument zugreifen kann. Das ist ja auch nicht in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen, dass man da einen guten Überblick hat, was ist der aktuelle Status quo und ist das jetzt
furchtbar, was man da Versionsnummern hin und her geschickt hat.
Ja, genau.
Ich finde, es ist auch einfach für die internen Beziehungen im Pitch-Team auch sehr viel förderlicher, wenn ich weiß, ich habe meine Arbeitsgruppe sozusagen, also natürlich sind alle gemeinsam im Pitch-Team und alle gehen es gemeinsam an, aber ich habe meinen eigenen Bereich, wo ich weiß, Social, Print etc. etc., Goodies, Career, diese Dinge sind jetzt meine To-Dos, da setze ich mich drauf, ich weiß, dass die Kreation ihren eigenen Teil super erledigt, dann führst du alles in den gemeinsamen Meetings zusammen.
Das ist ein Riesenpunkt, nämlich, dass das Vertrauen auch da ist. Dass man weiß, okay, man kann sich auf den anderen verlassen, der liefert seinen Backerl und das wird gut sein. Ja.
Ist vielleicht nicht immer so leicht, aber...
Aber es gehört dazu. Ja.
Genau.
So, und wie kommen wir jetzt eigentlich zu Pitches?
Über unterschiedliche Wege. Also das eine ist das Vergabeportal in Österreich, das für die größeren Projekte eine gute Anlaufstelle ist. Und natürlich über Empfehlungen. Ja. Wenn wir Kunden wie die Erste Bank seit über 20 Jahren sehr gut betreuen, gibt es dort viele Leute im Marketing, die, wenn die wechseln, uns auch gerne mitnehmen, weil die halt gewohnt sind, dass wir zuverlässig sind, dass wir gute Qualität liefern, dass wir meistens auch freundlich sind. Ja. Und die halt gerne mit uns arbeiten und die versuchen uns dann mitzunehmen, wenn es die Chance gibt. Wenn die Firma ausschreibt, dann, dass wir die Chance haben, an einer Präsentation teilzunehmen.
Ich finde, dieses Keyword ist so ein bisschen Beziehungen und jetzt nicht die shady Hinterzimmerart von Beziehung, die man sich jetzt da vorstellt, sondern eben, genau wie du sagst, dass ich durch laufend gute Kundenbetreuung jeden Tag hat einfach dadurch, dass wir gute Arbeit leisten, so eine Zufriedenheit erzeugt, dass dann am Ende eben der Wunsch da ist, hey, mit dem oder mit der möchte ich gerne auch in meiner neuen Stelle weiterarbeiten. Ist einfach nicht selbstverständlich. Ja. Muss man auch dazu sagen, wir hatten auch ganz andere Situationen natürlich. Also wir hatten genauso Kunden und Kundinnen, die uns verlassen haben, weil sie nicht zufrieden sind. Muss man ehrlich sagen und ist auch in Ordnung so. Aber gleichzeitig, du hast es eh schon erwähnt, Tammy, wir haben Kunden, die uns teilweise seit 20 Jahren oder noch länger begleiten.
Länger sogar, ja.
Das ist schon, also welche Agentur kann das sagen? Sicher einige, aber so viele dann auch wieder nicht.
Ja, das passiert auch nicht zufällig. Ja. Da ist schon sehr viel Konsequenz, Stringenz dabei, und auch ein gewisses Verständnis von, was ist gute Dienstleistung. Ja. Weil letztendlich sind wir Handwerker, Dienstleister und das wollen wir gut machen. Ja.
Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt anschaut, man pitcht für Projekte, machen wir genauso immer wieder, gerade über das Vergabeportal dann, wo ich niemanden kenne, wo ich nicht weiß, was ist die Dynamik unter den Leuten, die jetzt vor mir sitzen, wo ich kein Gefühl dafür habe, einfach weil es wenig Information gibt, wie da vielleicht auch die internen politischen Abhängigkeiten sind, wer steht wie zu wem, warum ist vielleicht welches Thema wie besetzt. Du bist natürlich in dem Fall ziemlich im Nachteil wiederum.
Ja, voll. Aber ich habe irgendwann einmal vor 100 Jahren 8 Präsentationen hintereinander gewonnen und habe mir gedacht, ich bin der unschlagbare Held, bis ich im nächsten Run, ich glaube, 12 hintereinander versemmelt habe. Ja. Also mein Empfinden, wir haben Präsentationen gewonnen, von denen ich nie dachte, dass wir auch eine Chance haben und wir das nur gemacht haben, weil uns fad war oder weil wir Lust drauf gehabt haben. Und wir haben auch Dinge verloren, wo wir gesagt haben, okay, wir haben so gut geliefert, das müssen die nehmen. Mhm. Also selbst nach so vielen Jahren in der Branche kann ich nicht abschätzen, ob das jetzt gut war oder nie. Also, ja, kann ich schon, aber sicher, es gibt immer andere Kräfte, Ansichten und ist schwer abzuschätzen. Ja.
Weil man dazu sagen, also was mir jetzt da so kommt, ist das Gegenüber. Es hat ja auch wahnsinnig viele, nicht nur mit den, haben wir ein Briefing erfüllt, das ist ja auch, wie wir vorher schon gesagt haben, auch ein bisschen subjektiv. Man kann die Eckpunkte natürlich alle brav abhackeln. Das ja. haben wir geliefert, das ist drinnen. Aber es sitzt im Endeffekt doch eine Entscheiderin, ein Entscheider dir gegenüber, ja. der entscheidet oder die entscheidet. Und das ist halt noch einmal dieses Pi, wo man da mit Fingerspitzengefühl irgendwie, ja.
Nein, und deswegen bin ich auch sehr dafür zu haben, in Präsentationen Überraschungen einzubauen, die zum Konzept dazu passen und auch durchaus gerne mal mit einem Regenmantel zu erscheinen oder mit einem Protestschild oder mit irgendwelchen Gimmicks, die halt dazugehören. Ja.
Wie kommt man jetzt dorthin, dass ein Pitch erfolgreich wird? Wir haben eine super Organisation gehabt. Wir haben eine tolle kreative Idee. Wir stehen jetzt vor der Präsentation. Was braucht es für einen erfolgreichen Pitch?
Na, ab irgendeinem Zeitpunkt ist es wichtiger, ausgeschlafen zu sein und nicht mehr am letzten Mikrodetail der Präsentation zu feilen. Uns einmal frisch ausgeschlafen zur Präsentation zu erscheinen. Meinst du das? Also was direkt vor Ort ist. Ja, und dann letztendlich ist es ja, gerade wenn es um eine längere Zusammenarbeit geht, es geht ja nicht um Tarnen und Täuschen, es geht schon darum, authentisch zu sein und dem Kunden das zu zeigen, was er bekommen wird und nicht irgendwas vorzugaukeln, was er eh nicht kriegt. Das halte ich für wichtig, weil sonst sind beide unglücklich nachher. Ja. Und sehr munter und aufmerksam sein und eher zuzuhören auch, was da an Fragen kommt und aufzupassen, was dann vielleicht plausiblen Widerständen noch kommt zu dem, was man da präsentiert und wie man damit umgeht. Ja.
Ich finde, taktisch muss man auch einfach so vorgehen, dass du dir schon gewisse Punkte aus dem Briefing ganz bewusst nimmst, auch wenn es vielleicht jetzt nicht sexy ist für die Präsentation, aber damit du schon auch das Gefühl vermittelst, das ist jemand, die haben sich mit uns beschäftigt, die haben sich ganz ausführlich mit dem Briefing beschäftigt und jetzt liefern die auch noch eine tolle Präsentation und jetzt vielleicht noch das dazu, wir sind 16 Leute, ja, das ist jetzt nicht so wenig, aber auch, dass man in einer Manpower zumindest erscheint, ja. damit beim potenziellen Kunden das Gefühl auch da ist, hey, die können mich gut servicieren. Genau. Es gibt nichts Schlechteres, als wenn ich immer wieder mal höre, hey, wir kommen von einer anderen Agentur und wechseln jetzt zu euch, weil dort haben wir teilweise 3-4 Tage auf eine Rückmeldung überhaupt gewartet oder gar Wochen, das geht halt einfach
nicht. Ja. Ja, na, also eben eine gewisse Stabilität und eine Struktur, die braucht schon natürlich, ja, um Kunden ab einer gewissen Größe betreuen zu können. Ja.
Das klingt jetzt alles irgendwie mit Pitch ein bisschen aufwendig, gruselig, nervenaufreibend und irgendwie.
Ist es auch, absolut.
Ja, jetzt stelle ich einfach die Frage: Warum pitchen wir trotzdem gerne?
Weil es geil ist, oder?
Ist absolut geil. Es ist wahrscheinlich, voll. Es ist wahrscheinlich, warum steht ein Musiker auf der Bühne? Weil er auf den Applaus steht und natürlich ist das ein bisschen Bestätigung und letztendlich steckt ja in so etwas immer ganz viel Persönliches drinnen. Emotion, Arbeitsleistung, Hirnschmalz und natürlich diese Bestätigung ist natürlich großartig. Ja? Also, ja, klar.
Der Moment, in dem du mich angerufen hast, wie wir jetzt das wieder gewonnen haben, wo ich im ersten Bezirk gerade stehe, vor irgendeinem Lokal und noch überlegt habe, ah, gehen wir rein, gehen wir nicht rein. Und du sagst, hey, wir haben das gewonnen. Und ich dachte, okay, super, passt, perfekt. Rein, ein Glas Wein dazu, anstoßen, super. Es ist
herrlich.
Der Moment ist wirklich toll. Und man muss ja auch sagen, also gerade, jetzt brauchen wir ein paar Buzzwords, wer nichts riskiert oder generell, wenn wir als mittlere Agentur nichts riskieren, können wir halt auch nichts gewinnen. Es ist so. Das ist natürlich jetzt ein fettes Investment, das wir gemacht haben mit der Vorleistung, mit der Kreation, die wir da reingesteckt haben. Aber man kann richtig viel gewinnen. Man kann einen zufriedenen Kunden gewinnen. Man kann das gewinnen, dass man eine wirtschaftliche Stabilität noch weiter ausbaut. Und natürlich, man kann auch einfach im Team viel Zufriedenheit gewinnen.
Genau. Und was ja noch dazu kommt, ist, irgendwann einmal ist man in die Werbung gegangen aus irgendwelchen Beweggründen. Und da neue Dinge zu erfinden, gehört natürlich, also jeder würde es, der in der Werbung arbeitet. Und also mir wäre noch niemand begegnet und gesagt, na, eigentlich an der Präsentation mag ich nicht mitarbeiten. Das passt mir jetzt nicht so, das mag ich nicht. Nein, wenn coole Präsentationen am Tisch liegen, reißen sich die Leute doch normalerweise darum, sich da einbringen zu können. Und das, ja, das gehört zu dem schönen Spiel dazu, das wir da halt täglich am Tisch haben. Ja. Was bei mir auch oft dazu kommt, ist, dass ich es total spannend finde, Insights in die Bereiche der Kunden zu kriegen. Ja. Da waren so unterschiedliche Sachen dabei. Also in dem Fall war das, wie soll man sagen, etwas aus dem medizinischen Bereich, wenn man so möchte, aus dem Vorsorgebereich. Es gibt ganz technische Dinge, die auch super spannend sind. Ja. Es gibt Dienstleistungen, wo du denkst, okay, bis zu welchem Detailgrad die Kunden da schon drinnen sind, dran arbeiten und wo können wir da überhaupt noch was optimieren? Was können wir überhaupt verbessern, beitragen und so weiter? Diese Insights finde ich super spannend. Ja.
Du bist eigentlich nicht mehr rein Werber, sondern du wirst plötzlich zum Experten in ganz, ganz vielen Bereichen, die du über Jahre hinweg eigentlich begleitest und die du auch aktiv mitgestaltest.
Ja, ich will jetzt unsere Rolle nicht überbewerten, um Gottes Willen, ja. Aber man hat schon das Gefühl, dass man, wenn man wirklich an Marketingstrategien oder an großen Positionierungen arbeitet, dass man in den Eingeweiden einer Firma arbeitet. Ja. Weil Marken haben einen Wert, ja, und wenn man direkt darin arbeitet, kann was schiefgehen natürlich, ja, und hat man auch eine große Verantwortung. Und das finde ich aber spannend, weil man dadurch eben auch diese Infos kriegt, ja, von Vorständen, von Geschäftsführung, die man sich ja so nicht bekommen würde.
Ja, danke für das tolle Gespräch.
Danke, ja, dass ich da sein kann.
Und uns bleibt wie immer zu sagen,
XOXO,
K25.
Und falls ihr euch jetzt gefragt habt, um welchen Kunden es eigentlich geht, es geht um die Tutgut Gesundheitsvorsorge GmbH.
Eine Organisation, eine Initiative des Landes Niederösterreich und Teil der Landesgesundheitsagentur.